Gesundheit Lippe. Mit Wissen, Herz und Mikro. Ja, heute begrüße ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge von Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. In den vergangenen beiden Folgen haben wir uns einen ganz besonderen Fachbereich des Klinikums angeschaut, nämlich die Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Hier erblickt neues Leben das Licht der Welt. Wir haben schon sowohl einen ersten Einblick in den Kreißsaal als auch in das Thema Schmerztherapie unter der Geburt mit Frau Dr. Bryan, der Chefärztin der Geburtshilfe, bekommen. In der Reflexion dieser Gespräche hat sich uns noch ein wichtiges Thema gezeigt, das wir als Podcaster-Team unbedingt und vor allem behutsam zu Wort bringen wollen, nämlich das Thema Frühgeburten. In meiner Vorbereitung auf das heutige Gespräch habe ich eine Zahl entdeckt, die mich wirklich auf der einen Seite überrascht hat und gleichzeitig auch sehr berührt hat, denn in Deutschland werden jährlich mehr als 60.000 Kinder zu früh geboren. Um diese Zahl ein wenig einzuordnen und auch einen Blick auf verschiedene Fragen zum Thema Frühgeburt zu werfen, freue ich mich, dass Frau Dr. Bryan uns auch heute nochmal mit ihrer Expertise zur Verfügung steht und uns ihre Zeit schenkt. Mich interessieren insbesondere so Fragen wie, wann genau spricht man eigentlich von einer Frühgeburt? Was bedeutet eine Frühgeburt für das Kind oder auch, welche bekannten Risikofaktoren gibt es für eine Frühgeburt? Jetzt bin ich erstmal gespannt auf den Austausch und sage herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Bryan.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich, dass wir nochmal zusammen sprechen können.
Sehr gerne, liebe Frau Dr. Bryan. Das Thema Frühgeburten ist ja durchaus ein tendenziell sehr schweres Thema, so wenn ich so drüber nachdenke. Und Sie haben mir in einem Vorgespräch erzählt, dass es durchaus aber auch für Sie ganz, ganz viele positive Facetten und vor allem ganz viele positive Erinnerungen gibt. Vielleicht nehmen Sie uns da mal ganz kurz ein Stück mit.
Ja, also für uns ist es vor allem bedeutend, dass wir als Geburtshelfer doch sehr viele von den extremen Frühgeburten vermeiden können durch präventive Maßnahmen, durch Aufklärung und eben auch durch Therapien. Und was mich persönlich immer am meisten berührt, ist, wenn eben so eine Risikoschwangerschaft dann am Ende doch alles gut ausgegangen ist, wenn auch das Baby zu früh gekommen ist, trotzdem dann hier in der Kinderklinik gut gepäppelt werden konnte, bis es dann eben fit ist, um nach Hause zu gehen. Und wenn sich die Eltern am Ende einer ja meistens wochenlangen stationären Beobachtung des Kindes und ja vertraut werden mit dem Kind, dann von uns verabschieden und das Kind zum Abschied mal auch zeigen, wie es dann so in den eigenen Klamöttchen dann in seinem Autositz sitzt und aufs Nachhausegehen wartet. Das ist schon etwas, wo man sieht, es lohnt sich in den Job viel Energie und auch Liebe rein zu tun, um eben positive Dinge auch bewirken zu können.
Ja, ich glaube, da kommt einiges an Energie dann wieder zurück, die Sie ja auch in Ihrem Alltag immer wieder mit Ihrem Team investieren. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Frau Dr. Bryan, lassen Sie uns zum Thema kommen. Und ich hatte Ihnen ja schon mal von meiner 5-jährigen Nichte erzählt, die versucht, sich die Welt zu erklären. Wie würden Sie ihr erklären, wie es eigentlich zu einer Frühgeburt kommt?
Ja, letzten Endes ist es ja von der Natur vorgesehen, dass so ein Baby 9 Monate in der Gebärmutter wächst und gedeiht. Und immer nicht nur größer wird und schwerer, sondern eben auch immer reifer, die Organe immer besser funktionieren. Aber leider ist es so, dass die Natur nicht immer diese 9 Monate aushält. Und es gibt verschiedene Gründe, warum es dann mal zur Frühgeburt kommt, dass zum Beispiel vorzeitige Wehen einsetzen oder eben auch die Fruchtblase sozusagen platzt und das dann in der Folge auch zur Frühgeburt kommt. Und manchmal sind es auch andere Faktoren, wo wir dann als Mediziner sagen, es ist besser, dass das Baby dann geboren wird. Zum Beispiel Kinder, die sehr, sehr zögerlich wachsen oder eben auch Erkrankungen einer Mutter können dazu führen.
Also es gibt viele verschiedene Faktoren, die dazu führen. Und da werden wir sicherlich im weiteren Verlauf noch ein bisschen drauf eingehen. Frau Dr. Bryan, ich hatte eingangs erwähnt, dass mich eine Zahl sehr berührt hat, nämlich die Zahl 60.000 Frühgeburten, die es in Deutschland im Jahr gibt. Vielleicht können wir die Zahl heute so ein bisschen miteinander einordnen. Und die erste Frage, die mir dazu durch den Kopf geht, ab wann fällt eigentlich eine Geburt in die Kategorie der Frühgeburt und gibt es da verschiedene Kategorien, die man so unterteilt?
Ja, also ein reifes Kind, das ist so 40 Schwangerschaftswochen im Mutterleib gewesen und von der Frühgeburt sprechen wir bei Kindern, die vor der 37. vollendeten Schwangerschaftswoche geboren werden, also mindestens 3 Wochen zu früh. Und wir unterscheiden natürlich da auch noch nach Schwangerschaftswochen beziehungsweise Gewichtsklassen. Mhm. Die ganz, ganz kleinen Frühgeborenen, das sind so die Kinder unter der 26. Schwangerschaftswoche, die wir als extrem Frühgeborene bezeichnen und die sich auch am schwersten tun von allen Frühgeborenen mit der Tatsache, jetzt so früh geboren zu werden. Mhm. Dann so zwischen 26 und 28 Schwangerschaftswochen, das ist schon so ein bisschen die, sag ich mal, Güteklasse, wo sich die Kinder leichter tun. Die brauchen schon noch sehr viel intensivmedizinische Zuwendung, aber haben sehr gute Überlebenschancen heutzutage. Und dann Kinder ab der 28. Woche bis zur 34. Woche sind so die frühen Frühgeborenen. Nach der 34. sprechen wir von späten Frühgeborenen.
Was bedeutet denn eigentlich eine Frühgeburt für so ein Neugeborenes?
Ja, eben abhängig von diesem Reifegrad tun sich die Kinder eben mal wirklich sehr schwer, sehr extrem unreife Frühgeborene. Die haben vor allem Probleme mit der Atmung und auch mit der Reife der Organe. Hm. Also die brauchen nicht nur Beatmungsmaßnahmen, sondern die haben eben häufig auch noch einen sehr unreifen Darm, sodass die Verdauung nicht so gut klappt. Und es kann häufig auch zu Darmkomplikationen kommen. Und genauso sind auch die Blutgefäße noch nicht richtig reif. Und das kann dann auch mal zu Blutungen im Bereich des Schädels und Gehirns führen, die natürlich dort auch, sagen wir mal, wirklich langfristige Probleme verursachen können. Mhm. Das sind so unsere Hauptprobleme bei den extrem kleinen Frühgeborenen. Während es bei den größeren Frühgeborenen eher so Dinge sind, dass die noch so ein bisschen eine Atemunterstützung brauchen für die ersten paar Lebensstunden oder Tage. Mhm. Die haben aber halt einfach noch keinen so einen großen Kopf und keinen so einen großen Mund. Die können noch nicht so einfach essen und trinken, wie wir das uns so quasi als Mama gerne vorstellen. Ich lege das Kind an die Brust an, dann trinkt es und dann ist gut. Sondern da muss man wirklich gucken, dass die ausreichend Nahrung zu sich nehmen. Das Trinken erschöpft die Babys. Da muss man häufig dann auch noch die Muttermilch auf anderem Wege als eben über die Brust oder eine Flasche oder wie auch immer dann in das Baby reinbringen, damit es dann auch wächst und gedeiht. Ja, ohne Nahrung geht das ja nicht.
Ja. Gibt es, wenn wir da so ein bisschen aus einer Vogelperspektive draufschauen, gibt es Erkennungsmerkmale für eine Frühgeburt oder kann ich so Vorzeichen erkennen als vielleicht als Frau, als Schwangere? Und wenn ja, welche sind das?
Ja, so was die Frauen meistens berichten, das ist halt, dass sie so ein unspezifisches Ziehen im Rücken haben oder auch im Bauch, dass der Bauch hart wird, kommt so kommen und gehen, was dann so wir als Wehe bezeichnen, was aber die Frauen nicht als Wehe unbedingt, sage ich mal, so eingliedern, wenn sie sich selber beobachten. Mhm. Weil unter einer Geburtswehe verstehen die meisten Frauen natürlich schon noch eine andere Qualität an Wehe. Aber bei den Frühgeborenen, da reicht es manchmal schon, dass so diese vorzeitigen Wehen eben regelmäßig kommen und das kann dann zu einer sogenannten Gebärmutterhalsschwäche, zu einer Zervixinsuffizienz führen und die stellt dann wiederum ein Risiko dar für eine vorzeitige Entbindung. Mhm. Also das eine sind so Unterleibschmerzen und natürlich andere Dinge wie Blutungen oder Fruchtwasserabgang, das sind dann für uns wirklich die richtigen Alarmzeichen da. Müssen wir oft alles geben, dass wir dann doch noch die Frühgeburt aufhalten können.
Das heißt, wenn da irgendwas, ich sag mal, bei der Frau, bei der Schwangeren auftaucht, auf jeden Fall sich bei Ihnen beziehungsweise auch bei dem Frauenarzt melden, vermute ich mal.
Genau, die sollten sich auf jeden Fall untersuchen lassen. Erfahrungsgemäß passieren diese Ereignisse nicht so oft zu den Praxisöffnungszeiten, sondern eben am Abend. Da ist wahrscheinlich die Frau auch erschöpfter als am Morgen und dann treten eben diese Dinge auch häufiger auf oder auch in der Nacht, ja, dass sie nachts wach werden und auf Toilette gehen und dann sehen, oh, jetzt ist da irgendwie Feucht, Flüssigkeitsabgang, Blutabgang und das sind dann so die Alarmanzeichen und natürlich die Wochenenden.
Das glaube ich. Frau Dr. Breim, mich würde interessieren, wie ist denn die Geburtshilfe am Universitätsklinikum für die Geburt von Frühgeborenen aufgestellt?
Also letzten Endes ist ja die Behandlung von Frauen mit Risiko für Frühgeborene oder für ein Frühgeborenes und dann nachher die Versorgung des Frühgeborenen eine interdisziplinären Zusammenarbeit. Wir sind hier als Perinatalzentrum Level 1 für alle Frühgeborenen ausgerüstet, können die Frauen von Beginn der Schwangerschaft bis dann nach der Entbindung betreuen. Hm. Wir haben ausgezeichnete Hebammen, die sich auch bei der Pflege dieser extremen Risikoschwangeren auskennen und natürlich hier auch ärztliches Personal, die jeden Tag mit diesen Fragestellungen zu tun haben und das auch gut einschätzen können, ob das jetzt wirklich, sagen wir mal, vorzeitige Wehen sind, ob da wirklich eine stationäre Aufnahme erfolgen muss und welche Maßnahmen dann ergriffen werden, um eine Frühgeburt abzuwenden und dann hoffentlich nach einigen Tagen die Patientin auch wieder nach Hause gehen kann.
Sie haben gerade eben gesagt, es gibt Möglichkeiten, die Frühgeburt abzuwenden. Vielleicht können Sie mich und die Zuhörer da noch mal ein bisschen mitnehmen. Was für Möglichkeiten gibt es denn, die Frühgeburt abzuwenden?
Also letzten Endes ist natürlich der Grund, warum es das Frühgeburtsrisiko da ist, führend. Ne? Wenn wir also vorzeitige Wehen haben, dann können wir mit Medikamenten die Wehen hemmen und würden dann parallel auch der Frau eine Spritze verabreichen, die ein Medikament enthält, das die Reife des Babys voranbringt, sodass, falls es doch zur Frühgeburt kommt, das Baby einen bestmöglichen Start mit ins Leben bringt. Was immer ein bisschen tückisch ist, wenn die Fruchtblase springt, weil man die nicht reparieren kann. Die kann man also nicht mit einem bestimmten Biokleber oder mit einer Naht oder so wieder zusammenfügen, sondern da hilft es nur abzuwarten und in seltenen Fällen tatsächlich verkleben diese Fruchtblasenblätter wieder und das Fruchtwasser sammelt sich wieder, aber in den meisten Fällen tropft dann quasi Fruchtwasser bis zum Ende der Schwangerschaft. Und da muss man eben aufpassen, dass keine Infektion dazukommt, die dann wiederum auch Wehen auslösen kann und die Frühgeburt dann in Gang bringt.
Okay. Jetzt haben Sie nämlich ein zweites Thema vorhin noch gesagt und da haben Sie über individuelle Risikofaktoren gesprochen. Was gibt es bei Frauen für Risikofaktoren, die bekannt sind und auf die Frau achten kann?
Genau, das andere sind ja präventive Maßnahmen, wo wir also jetzt eigentlich noch keine Frühgeburt im Gange haben, sondern wo wir eben beratend tätig werden. Das sind Frauen, die zum Beispiel schon mal eine Frühgeburt erlebt haben. Oder eben auch Zusatzfaktoren bekannt sind, wie eine Bindegewebsschwäche am Gebärmutterhals oder eine verkürzte Gebärmutterhalsstruktur, zum Beispiel durch eine vorangegangene OP, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Nikotinabusus oder zu viel Stress können ebenso eine Frühgeburt auslösen. Infektionen im Bereich der Scheide sind auch ein sehr großer Risikofaktor. Und sag mal, das sind so Dinge, die dann in der Regel in den frauenärztlichen Praxen evaluiert werden und uns dann in der Klinik spezielle Risikopatientinnen auch vorgestellt werden, um nochmal individuell mit der Frau zu besprechen, was wir als Mediziner tun können, um dieses Frühgeburtsrisiko zu reduzieren.
Ich habe von einem Ansatz mal gehört und das geht in die Richtung Bindegewebsschwäche am Gebärmutterhals. Da haben Sie mir mal im Vorgespräch erzählt, dass es da auch einen operativen, Unterstützungsmöglichkeit gibt.
Genau, das ist also so ein operativer Verschluss des Gebärmutterhalses, einmal durch eine Naht, die man rund um den Gebärmutterhals legt. Das erfolgt dann im OP auch mit einer Betäubung oder Narkose, je nachdem, wie die Frau sich das wünscht. Und da legen wir eben diese Naht rund um den Gebärmutterhals und das verschließt das so ein bisschen wie so eine Tabaksbeutelnaht. Ich glaube, da kann man sich das ganz gut vorstellen. Und wir nähen dann auch außen den Gebärmuttermund zu, den Muttermundsverschluss, um eben den Gebärmutterhalskanal vor diesen aufsteigenden Infektionen zu schützen.
Ah, okay.
Und da haben wir also ganz gute Erfolge erzielt und die meisten Frauen, die können dann das Baby auch zumindest bis zum 8., oft auch bis zum 9. Monat austragen.
Spannend. Was mich noch interessieren würde, so fast zum Schluss, was gibt es denn für die werdenden Mütter, für Vorsorgemöglichkeiten? Was können sie tun? Was sollten sie vielleicht auch zwingend vermeiden, um so einer Frühgeburtengefahr aus dem Weg zu gehen?
Also wichtig ist natürlich die regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt wahrzunehmen, der ja dann die Patientin erstmal auch, sag ich mal, selber so eine Anamnese macht und eine Risikoeinschätzung macht und je nachdem dann auch öfter mal untersucht oder eben auch einmal bei Risikofrauen einen Ultraschall macht vom Gebärmutterhals, um sehen zu können, ob sich da eine Verkürzung, auch eine, sagen wir mal, heimliche Verkürzung ergeben hat seit dem letzten Besuch. Und wichtig ist eben auch so ein bisschen auf sich zu hören, ja, ein bisschen in den Körper reinzuhören. Dinge wie Brennen oder Juckreiz, Ausfluss, der sich dramatisch verändert hat. Das sind immer Hinweise für eine Infektion, die man natürlich behandeln kann und auch dann sollte. Und andere Dinge sind eben Stress, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Für mich ist immer beeindruckend, wenn ich zur Visite über die Station gehe, wie viele Frauen mit so vorzeitigen Wehen doch irgendwie sich so einen privaten Stress antun. Also wir renovieren ein Häuschen, wir bauen irgendwas um, wir machen das Kinderzimmer schick und waren beim Möbelhaus und dann wurden da irgendwelche Dinge zusammengeschraubt. Also das ist so der eine Stress. Andere haben Stress am Arbeitsplatz. Das hat man jetzt so in Corona deutlich weniger gehabt, weil viele Frauen tatsächlich per se aus dem Berufsleben rausgezogen wurden. Also sag ich mal, alle Ärzte, alle Krankenschwestern, die sind auch immer so Risikokandidatinnen. Aber auch die ganzen Arzthelferinnen, die waren erstmal in Corona eigentlich sofort vom ersten Tag der Schwangerschaft dann bis zum Ende zu Hause. Und es gibt weltweit, gab es in der Zeit auch weniger Frühgeborene zu verbuchen. Das ist also schon ein Zeichen, dass eben, sage ich mal, Stress oder Überaktivität eben nicht immer gut ist.
Also was ich mitnehme, was gut ist, ist auf sich selber zu achten, sich nicht davor zu scheuen, mal den Arzt zu fragen, quasi nicht unbedingt immer stark sein zu müssen, sondern wirklich auch sich die Hilfe zu holen. Und für unsere Zuhörerinnen insbesondere alle Informationen zur Geburtshilfe und zum Beispiel gibt es da auch die Termine für Kreißsaalführung und eine Liste für die Hebammen oder von den Hebammen für die Nachsorge, die sind alle zu finden unter klinikum-lippe.de. Liebe Frau Dr. Brein, ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für diese Einblicke.
Ich danke Ihnen.
Und natürlich verabschieden wir uns auch heute wieder von unseren Zuhörern und sagen, seien Sie beim nächsten Mal gerne wieder dabei, wenn es hier heißt Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Danke für Ihre Zeit und schön, dass Sie auch in der heutigen Folge wieder dabei waren. Mehr Infos zum Klinikum Lippe, einem der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland, finden Sie unter www.klinikum-lippe.de oder besuchen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden uns auf Facebook, Instagram oder auch LinkedIn.